Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kapharnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa. Das Volk, das im Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Evangelium Jesu Christi. Der Prophet Elia, das war ein Kämpfer. Der hat versucht, irgendwie Israel, den König, das zu Baal abgefallen war. Baal steht für Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Und Yahweh vergessen hatte, der hat versucht, über eine Trockenheit Israel zu zwingen, sich zu Yahweh zu bekehren, und das Ganze kulminiert dann nach Jahren der Trockenheit in so einem Wettstreit, wessen Opfer sich von selbst entzündet, das der Baalspriester oder seines, und also das ist eine irre Szene, die man da nachlesen kann im ersten Buch der Könige. Und die Baalspriester, die zündet sich halt nichts, während seins sich entzündet. Und dann ist das der Beweis, dass der wahre Gott Yahweh ist. Und er lässt dann die Baalspriester alle über die Klinge springen. Die Schlacht hat er gewonnen, den Krieg hat er verloren. Weil die Königin, die denkt überhaupt nicht dran, sich jetzt zu Yahweh zu bekehren. Die will vielmehr den Elia umbringen. Und da erlebt er sich als gescheitert. Hat Angst, flieht in die Wüste. Und dann treibt es ihn irgendwie zum Gottesberg Horeb. Und diese ganze Szene von Scheitern und Angst und Wüste und irgendwie dann, also man kann von Beersheba in einem Tag zum Horeb gelangen, der braucht 40, der irrt halt darum, der weiß nicht, wo er hin will, wie das halt so ist. Und auf diesem Gottesberg Horeb macht er eine ganz neue Erfahrung von Gott. Also der Kämpfer Elia, der hätte natürlich damit gerechnet, dass Gott im Erdbeben ist und im Sturm und in der Feuerbrunst ist. Und da kann er ihn nirgends entdecken. Da hat er ihn vielleicht bisher entdeckt. Jetzt entdeckt er ihn in einem sanften Säuseln des Windes. In der Wüste, wo es mittags warm ist, heiß, ist das total angenehm. Ein sanftes Säuseln des Windes. Und auch dieses Brot und das Wasser, steh auf und iss, das ist so fürsorglich, dass er das schafft und da nicht verzweifelt liegen bleibt. Das nimmt schon ein bisschen was vorweg von dieser eigentlich eher zärtlichen Erfahrung, die er dann am Horeb macht. Ja, steh auf und iss. Ihr sollt auch essen nachher, der Kommunion. Dieses Steh auf und iss, das verweist für mich natürlich auf die Eucharistie und auf die Einsetzung des Abendmahls. Und das finde ich für mich eine der bewegendsten Szenen im ganzen Neuen Testament. Jesus weiß, dass es irgendwie dem Ende entgegengeht und möchte mit seinen Jüngern sozusagen ein Abschiedsmahl begehen. Ich weiß noch, als ich ins Tertiat bin, also ein Jahr von hier weg nach USA und Indien, habe ich auch ein Abschiedsmahl gegeben, habe mit großer Sorgfalt die Gäste eingeladen, ausgewählt und eingeladen und das Restaurant ausgesucht, und es war mir dran gelegen, dass das alles irgendwie schön wird und feierlich und dem Anlass entsprechend. Dann kamen welche nicht bei von den Gästen und man wusste nicht, ja, kommen die später oder kommen sie nicht oder haben nicht angerufen, nichts, gar nichts. Also das hat die ganze Sache, man wusste nicht, soll man jetzt bestellen oder soll man noch warten. Also das hat die Sache empfindlich gestört. Und das letzte Abendmahl stören nicht nur die dreckigen Füße der Jünger, wo auch keiner sich bewegt fühlt, das irgendwie dem Abhilfe zu schaffen. Da stört auch, dass einer von euch mich verraten wird. Und alle sagen, ja, ich? Er feiert seinen Abschied im Kreis von Wackelkandidaten, von so ambivalenten, wie wir das auch sind. Mit einem Fuß in einer Hand glauben wir und mit der anderen, naja, da weiß man nicht so genau, ob das auch alles stimmt. Ihr alle werdet Anstoß an mir nehmen, die Festgesellschaft. Petrus, selbst überzeugt, sagt dann, wenn alle, aber doch nicht ich. Ihr wisst, wie es ausging. Er sagt nicht, ihr werdet weglaufen, weil ihr Angst vor der Polizei bekommt. Ihr nehmt Anstoß, das heißt, ihr distanziert euch auch innerlich. Ja, das ist also seine Festgesellschaft. Und jedem von denen, dem Judas, dem Petrus und wie sie alle heißen, gibt er das Brot, das ist mein Leib, und gibt er den Kelch, das ist mein Blut für euch. Also für mich drückt sich darin eine Liebe aus, die nicht Maß nimmt sozusagen an der Würdigkeit des Geliebten, wie wir das halt können. Ja, die Liebe entzündet sich an der Schönheit oder an irgendeiner Eigenschaft des anderen. Da haben die anderen nicht so viel Eigenschaft, woran sich die Liebe in der Situation entzünden könnte, aber sie ist doch da, weil sie aus ihm selber kommt, weil er aus der Liebe lebt, weil der Grund aller Wirklichkeit Liebe ist. Das feiern wir, wenn wir Eucharistie feiern. Und bei aller Disziplin noch wichtiger ist, nicht zu vergessen, dass wenn ihr versucht, zu Hause eure stille Zeit zu machen, dass es letztlich um eine Begegnung mit der Liebe geht. Dass es darum geht, die Liebe an sich heranzulassen. Ja, an sich heranzulassen. Davon spricht irgendwie auch das Evangelium. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Wie geht denn das, das Umkehren? das entfaltet die Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist wie eine Zwiebel aufgebaut in Schalen. Und ganz in der Mitte, im Kern sozusagen, steht das Vaterunser. Also ist Gebet offensichtlich ein ganz wesentlicher Teil, oder Gebet im Geist des Vaterunsers ein ganz wesentlicher Teil dieser Umkehr. Ganz wesentlich. Das, was ihr versuchen wollt. Und wenn man dieses Vaterunser ein bisschen betrachtet, hat zwei Teile, die du bitten und die wir bitten, dann fällt einem auf, dass bei den du bitten darum gebeten wird, dass sozusagen Gott in die Mitte der eigenen Welt tritt. Aber das ist ja nicht unsere Erfahrung, wenn wir in die Stille gehen. Wenn wir in die Stille gehen, merken wir wie sonst nie, dass wir selber in der Mitte unserer Welt stehen, weil es denkt dauernd, wir denken über Probleme nach, über irgendwelche Szenen und was der gesagt hat und wie ich das finde, und wir analysieren und kommentieren und bestimmen die Abstände und bewerten, und wir stehen in der Mitte. Und das kann man aber nicht dadurch verändern, dass man sich irgendwie anstrengt mit irgendwelchen Maßnahmen, um zu versuchen, sich aus der Mitte zu katapultieren. Dann setze ich mich ja dadurch gerade nochmal in die Mitte. Sondern das kann nur so gehen, dass ich geschehen lasse, was geschieht. Also erstmal da sein lasse, was da ist. Und es sozusagen Gott überlasse, dass er die Mitte einnimmt. Das kann ich nicht herstellen. Und die wir bitten, mit dem täglichen Brot, dem Vergeben und der Versuchung, die gemahnen uns irgendwie an Grenzen. Klar kann man viel dazu tun, tägliches Brot, das Lebensnotwendige zu haben. Aber es gibt auch Umstände, wo wir mit unserem Latein am Ende sind. Und am Vergeben, wenn die Kränkung tief genug geht, dann kann man vielleicht einen Modus vivendi finden mit dem Täter. Aber vergeben von Herzen, wir verfügen nicht über unser Inneres. Und Versuchung, wo sich die Erkenntnis verwirrt und der Wille gelähmt ist. Die wir bitten, erinnern uns an unsere Grenzen, ganz nüchtern, und mahnen uns auch irgendwie zur Bescheidenheit, um nicht zu sagen zur Demut. Wir folgen dem Stern, ja, aber der Stern bleibt Stern. Wir folgen dem Stern und der Stern verwandelt uns, ja, und doch bleibt der Stern Stern. Der Grund aller Wirklichkeit ist Liebe. Und vielleicht steckt hinter der Sehnsucht, die euch hierher gebracht hat, die Liebe, die euch treibt und mit der euer Suchen imprägniert ist. Und die es auch leiten soll. Nehmt und esst mein Leib für euch, sonst ist der Weg zu weit für euch.